Das ist und bleibt eine Herausforderung, aber letztendlich spielen dann doch die Materialien, die wir verwenden, die entscheidende Rolle, nicht? Und wenn sie lichtoptische Eigenschaften haben und sich interaktiv einfügen in das Restgebiss, dann ist das ein weiter Schritt nach vorne. Die Frage ist ja, die sich stellt, wie entsteht sie denn, diese vitale Ästhetik? Und was bedeutet Lichtdynamik dann in dem Kontext? Ja. Und ich erkläre das immer ganz gerne mit einer lichtoptischen Matrix sozusagen, ja, in der lichtoptische Phänomene wie Fluoreszenz und Opaleszenz wechselwirken. Ja. Und das in diese Matrix, wenn du so möchtest, einfallende Licht generiert ja die entsprechenden Charakteristika und Helligkeiten und diese Interaktivität.
Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gast ist Paul Fichter. Er ist Zahntechnikermeister, gebürtiger Schweizer und wurde in Österreich zum Zahntechniker ausgebildet. Danach ging er für etwa 2 Jahre in Deutschland auf die Walz. In dieser Zeit sammelte er in renommierten Laboren und Zahnarztpraxen umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Okklusionskonzepte und Gnathologie. Sehr prägend war seine Zeit und die Zusammenarbeit mit dem Gnathologen Dr. Wolfgang Heidenreich. Die Kenntnisse, die er in dieser Zeit erwarb, teilte er als Autor in seinem Buch, aber auch national und international in Artikeln über Okklusionskonzepte und Biomechanik sowie in Vorträgen in Europa und Japan. Nach der Meisterprüfung arbeitete Paul Fichter in einem Speziallabor für Implantologie in Toronto, Kanada und kooperierte anschließend mit Dr. Robert Zina von der Universität of Louisville, Kentucky, ebenfalls USA. Mit dem zusammen er auch ein Buch über Implantatprothetik veröffentlichte. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Von der Dentalindustrie berufen, entwickelte er Keramikmassen und entsprechende Schichtkonzepte, die veröffentlicht und begeistert angewendet wurden. Auf dieser Grundlage, als Inhaber eines Labors und Schulungszentrums sowie internationaler Referent, beschäftigte sich Paul Fichter zunehmend mit den lichtoptischen Eigenschaften von natürlichen Zähnen und erkannte den Zusammenhang von Fluoreszenz und Opaleszenz. Er prägte den Begriff der Lichtdynamik, der wiederum in die Entwicklung eines Keramikmasten- und Schichtkonzepts einfloss und in seinen Kursen und Vorträgen als ästhetischer Quellcode dient. Paul Fichter wollte schon immer die Welt kennenlernen und die Zahntechnik hat ihm die Möglichkeit gegeben, dies zu tun. Ein Zahntechnikerkollege hat mir Paul Fichter wie folgt beschrieben. Paul ist ein hochinteressanter, überaus facetten- und kenntnisreicher, gleichzeitig so sympathischer, liebenswürdiger und nach Bescheidenheit strebender Zahntechniker. Tja, das ist es, was ihn für mich in unserer extrovertierten Gilde so besonders macht. So sprach der Kollege. Paul selbst sieht seine Zurückhaltung weniger als Bescheidenheit, denn als Demut an, denn er hat der Dentalwelt viel zu verdanken. Na, wenn das mal alles keine hochinteressanten Attribute für einen Gesprächspartner sind. Daher jetzt endlich, ohne Umschweife, Mikro an für Paul Fichter.
Werbung. Ein Kongressprogramm mit aktuellen Themen, starken Speakern und praktischen Tipps für den Laboralltag. Das bietet die Zahntechnik Plus am 6. und 7. März in Leipzig. Obendrein zeigen rund 100 Aussteller neueste Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern. Mehr auf zahntechnik-plus.de.
Lieber Paul.
Grüß dich. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke für diese schöne Einleitung.
Ja, ich hoffe, ich habe den Tenor so ein bisschen getroffen, weil das war für mich auch nicht so leicht, weil wir uns ja auch nur einmal ganz kurz quasi im Vorübergehen gesehen haben und wahrscheinlich, sondern da ist eigentlich noch gar kein richtiger Kontakt zustande gekommen. Also ich war eher so der passive Paul-Wahrnehmer und Konsument als denn ein wirklicher Gesprächspartner von dir. Aber da muss ich sagen, ist doch dem WWW viel zu verdanken und mein Gefühl hat mir auch einige Sachen so diktiert. Und wie gesagt, auch dieser in der Einleitung genannte Zahntechniker-Kollege, der mir dich wärmstens empfohlen hat. Und so bin ich so umso froher bin ich froh, dass wir jetzt heute uns gegenüber sitzen und unser Dental Lab Inside Gespräch führen. Also.
Freut mich auch.
Ich denke, du bist ready und ich fange gleich mal an mit der ersten Frage, denn ich habe in meiner Anmoderation ja schon einiges über deinen beruflichen Werdegang verraten. Doch es gibt sicher etwas, was ich vergessen habe, was aber aus deiner Sicht nicht unerwähnt bleiben darf, oder?
Nee, das war eigentlich sehr vollständig.
Okay. Also dieser Hang zur Internationalität oder zu diesen Lectures auf der ganzen Welt, war das schon immer so in dir drin oder was war das, was dich
da das war schon immer drinnen und ich war immer schon so ein bisschen ein Zigeuner Gottes, sage ich mal. und wollte die Welt kennenlernen und die Zahntechnik hat mir diese Möglichkeit eröffnet und deshalb, wie du schon sagtest, ist das mit einer gewissen Demut verbunden. Und ich meine, wenn jemand so viel auf Reisen ist und sein kann und auch viele Leute kennenlernt, ist das natürlich ganz wunderbar zur Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, das glaube ich.
Und das ist klar. Und ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Ja. Und das auf fast allen Kontinenten. Ja, und da sind auch Freundschaften entstanden, die immer noch bestehen.
Kann man das irgendwie quantifizieren, wie viel du gereist bist? Oder ist das so eine enorme Summe, dass man das gar nicht mehr richtig...
Ja, das kann man schon quantifizieren. Ich meine, jetzt mache ich ja deutlich weniger und mache das eigentlich mehr als Hobby. Aber ich habe in meinen Hochzeiten schon so um die 60, 70 Veranstaltungen gemacht im Jahr.
Mhm.
Ja, ja, also
krass.
Das ist krass, das ist eine Menge.
Also international eben, ne?
International hatte in etwa 6.000 Kollegen in meinen praktischen Kursen.
Ja, Wahnsinn.
Das ist sehr, sehr viel. Und ja, dann kommen natürlich noch Vorträge dazu, etc.
Und was war das Weiteste, wenn man das so sagen kann?
Das Weiteste war sicher Japan.
Japan.
Japan war ganz interessant. Japan ist natürlich ein ganz anderer Kulturkreis und ist fantastisch. Dann Brasilien fand ich auch ganz toll. Brasilien ist ein Erlebnis. Russland. Mhm. Ja, ich bin ja noch ein Kind des Kalten Krieges und habe mir nie gedacht, dass ich jemals nach Russland kommen werde. Und in Moskau zu landen und auch ins Bolschoi-Theater eingeladen zu werden, das war einfach ganz, 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 ganz besonders.
Russische Gastgebertugenden, ne? Also das ist ja schon echt interessant, weil man bekam ja dann als Kind des Kalten Krieges immer so diese Fratze des Russen verpasst und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du auf einer Brücke in Berlin wieder ausgetauscht, so ungefähr. Und der Bösewicht war immer der Ruski und deshalb umso spannender eigentlich dann zu hören, dass das eigentlich auch da ein ganz normales Miteinander.
Ich hatte wirklich ein ganz, ganz interessantes Erlebnis dort. Ich war nämlich dort, als 9/11 passierte.
Oh.
Und da war ich in Moskau.
Krass.
Und ich hatte einen Kurs, da waren ca. 25 oder 26 Kollegen aus Russland, aus ganz Russland da. Und die haben dann in der Tat eine Schweigeminute gemacht.
Ja. Was man auch nicht erwarten würde.
Was man in dem Kontext nicht erwarten würde. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ja.
Ja, Menschlichkeit kannst du nicht mit irgendwelchen politischen Ideologien wegdiskutieren. Das ist einfach.
Nee, das ist wirklich die russische Seele. Aber wo sind wir jetzt gelandet?
Ja, das passiert. Ja, das ist Dental Lab Inside oder das ist Dental Herz Inside, keine Ahnung. Witzigerweise hat mein Ex-Chef auch, wenn er sehr emotional von damals gesprochen hat, auch immer von seinen Russland-Erlebnissen erzählt. Er war damals für die Dentalindustrie tätig und da gab es wohl auch eine sehr große Ausstellung. Und das muss wohl teilweise legendär gewesen sein, was dann eben dann im Nachgang so an Festivitäten abgebrannt wurde für die Dental-Community.
Man muss auch trinkfest sein. Das ist
Ja.
für gewisse Voraussetzungen sollte man mitbringen, ja. Anyway, die
Ja,
Russen sind
anyway.
toll, die Brasilianer sind toll, die Japaner sind fantastisch, die Kanadier sind klasse. Also es ist ganz einfach, es ist ganz einfach ein Abenteuer, ja.
Das glaube ich.
Leute mit unterschiedlichen Mentalitäten kennenzulernen.
Ja, aber
Ja.
gearbeitet hast du dann de facto in Anführungszeichen nur in USA und in Kanada, oder?
Genau, ja. Ich habe in Kanada gearbeitet, in einem größeren Labor in Toronto, weil ich was für mein Englisch tun musste.
Ah, okay.
Und ja, das war im Winter, also es war wirklich bitterkalt, aber es war ein tolles Erlebnis, ja. Und dann habe ich noch gearbeitet in Louisville, Kentucky. Wie du schon sagtest in der Einführung, habe ich dort mit Bob Seener zusammengearbeitet. Und Bob Seener hat ja auch an der University in Kentucky unterrichtet und da hatte ich dann auch Gelegenheit, die Studenten jetzt Wissen weiterzugeben. Ja, das
Im
war toll.
wahrsten Sinne des Wortes kommt man da durch das Verlassen der Komfortzone in ganz, ganz neue Bereiche. Und das ist immer wieder so ein Punkt bei vielen Gesprächspartnerinnen und Partnern in diesem Format, dass man ja erfährt, dass durch diese mutigen Entscheidungen und dieses über sich hinaus und etwas ausprobieren sich ganz tolle Dinge ergeben, die man so eigentlich gar nicht vorher auf dem Schirm hatte.
Absolut, nicht, wenn man optional ist, dann passiert eben sehr viel und immer wieder mal was Neues. Ja.
Ja, das hast du schön gesagt. So kann man es zusammenfassen, optional.
Ganz genau, so ist das. Man muss nur zugreifen, nicht wahr?
Sehr gut. Jetzt möchte ich aber mal hier wieder auf die dentale Welt zurückkommen, also besser gesagt in die Zahntechnik konkreter vorstoßen. Du hast dich intensiv mit dem Thema Lichtdynamik und Opaleszenz beschäftigt. Ja, ich denke mal, viele, auch der jüngeren Generation, die das jetzt vielleicht nicht alles damals so mitbekommen haben, interessiert stark, wie das kam und was es mit dieser Lichtdynamik auf sich hat. Und dann natürlich auch die Frage, wie man diesen Erkenntnissen mit einer Schichtkeramik gerecht wird.
Ja, wie das kam, ist einfach zu beantworten. Da muss ich jetzt zurück in die Zeit, die ich mit meinem lieben Freund und Weggefährten Wolfgang Heidenreich verbracht habe in seiner Praxis.
Also ein Funktionsmensch.
Ein Funktionsmensch, aber natürlich auch ein Ästhetiker, keine Frage. Und wir hatten ja sehr, sehr viele Totalsanierungen fast ausschließlich gemacht damals und haben uns auch in der Ästhetik versucht. Ich habe damals schon einige Schichtkurse besucht und mich da sehr bemüht, Gutes zu leisten. Aber gelegentlich gab es dann immer wieder den Fall, dass ein Patient zurückkam und dann sagte, ja, ich weiß, ihr habt euch bemüht und vielen Dank dafür, aber unter dem Beleuchtungsverhältnis in meinem Bad oder wo auch immer am Balkon etc. etc. sieht das irgendwie anders aus. Ja, sieht das vielleicht etwas zu grau aus oder zu opak und dann klar, der Patient kommt zurück ins Labor, man sieht sich das an unter den Beleuchtungsverhältnissen X, unter denen das hergestellt wurde, passt das natürlich. Und dann stellt sich die Frage, was ist da los? Warum ist das so?
Ja, was ist
Ja.
da los? Licht ist doch vermeintlich
Ganz,
Licht.
ganz genau, Licht ist vermeintlich Licht. Und ich hatte damals sehr offene Türen zur F&E von der Ducera. Und zu den Werkstoffkundlern, wir haben das diskutiert und letztendlich sind wir dann bei lichtoptischen Eigenschaften gelandet, nicht wahr? Und haben versucht, dann gemeinsam die ersten Opalmassen zu entwickeln.
Okay.
Das ist dann, das ist Dekaden her.
Kann man das tatsächlich an der Jahreszahl festmachen?
Ja, das kann man. Das war 1988.
Krass. Ja,
Ja.
okay. Da war ich noch weit weg
Das
von Dental.
glaube ich, ja. Das
Also,
glaube ich dir, ja.
vermeintlich schon ein kleiner cooler Kerl, der meint oder meinte zu wissen, wie es läuft, aber noch ganz weit weg von wo mich
Schön.
der berufliche Lebensweg hintragen sollte.
Ja.
88, Opaleszenz, okay, krass. Und Lichtdynamik.
Ja, und dann haben wir versucht, die ersten Ballmassen zu generieren. Und wie ich schon sagte, da war sehr viel Interesse da. Und das war aber unheimlich schwierig, ja, weil im Bereich der hochschmelzenden Keramiken diese lichtaffinen Partikel, nenne ich sie mal, die die Opaleszenz generieren, einfach ausbrennen. Oder zumindest war das damals so.
Also du hast das Gute, das du reingegeben hast, eigentlich wieder zerstört durch die Brände.
Ja, ganz genau. Du hast es erfasst, ne? Über mehrere Brennzyklen war das dann äußerst schwierig. Und 92 gab es dann die erste wirkliche Opaleszenz in einer niedrigschmelzenden Keramik, die wir generiert haben. Ja.
Was ja bis dato auch so ein fast schon Philosophiebruch war, ne? Niedrigschmelzend war immer so ein bisschen, oder so habe ich das wahrgenommen, so als Korrekturmasse.
Absolut.
Abgetan. Und jetzt soll das auf einmal die Keramik sein für die finale Versorgung.
Aber es war natürlich ein fantastisches Material. Mhm. Ja. Ein einphasiges Glas. Und vor allem war es von der Vickers-Härte, dem natürlichen Zahnschmelz, sehr nahe. Ja, also es war so betrachtet schon ein Schritt in die Zukunft, könnte man fast sagen, nicht? Weil mittlerweile sind ja fast alle Keramik niedrig schmelzend. Ja.
Also, wie du es schon schön sagst, man hat eigentlich dann davor mit einem falschen Ansatz und einem falschen Material gearbeitet. Es soll jetzt nicht so lapidar hier jetzt hier in Stein gehauen stehen bleiben, aber ich sage das jetzt mal so ein bisschen in meinen Worten. Und hat sich dann mit dem neuen Ansatz dann doch auch eher wirklich der Natur angenähert. Ne? Also sowohl was die Härte angeht, als auch eben diese Lichtoptik, die absolut nicht trivial ist, wenn man sich mal eben diese Zahnschnittbilder oder die erste Veröffentlichung zu diesem Thema anschaut, wie eigentlich Licht oder Farbe im Zahn entsteht.
Ja, das ist,
holla die Waldfee.
Ja, ja. Keine Frage, das ist ein ganz, 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 ganz interessantes und fantastisches Thema, das ja eigentlich in die Quantenphysik geht, nicht wahr?
Ja, genau.
Das ist eine ganz tolle Sache.
Aber das heißt, ihr habt dann mit der niedrigschmelzenden Keramik es ansatzweise geschafft, diesen Wunsch nach einer stabilen Opaleszenz zu realisieren und somit auch in der Lage war, dann das natürliche Vorbildzahn zu kopieren. So komplex er eben ist, oder?
Ja, das ist richtig. Aber der Begriff Lichtdynamik schließt ja auch die Fluoreszenz mit ein.
Okay.
Die meisten wissen ja intuitiv, was Lichtdynamik bedeutet durch die Farbnahme am Patienten, nicht? Mhm. Wir versuchen hier oftmals eine Farbe zuzuordnen, beispielsweise eine A2, gehen dann möglicherweise ans Fenster, um nochmal spezielle Charakteristika zu prüfen. Und stellen dann überrascht fest, no match anymore. Also keine Übereinstimmung mit dem Farbmuster, weil die natürliche Zahnsubstanz sich ganz einfach in der Helligkeit und in der Intensität der inzisalen Charakteristikas interaktiv verändern kann. Was, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, das Farbmuster nicht kann.
Ne? Okay. Ja, das ist stimmt, da beginnt ja eigentlich die Limitation bereits.
Da beginnt die Limitation, ganz genau. Ja.
Heute ist es natürlich verrückt, was da drüber nachgedacht wird und wie viele unterschiedliche Ansätze es gibt. Es sind ja schon fast so Glaubenskriege oder Meinungskriege, sagen wir mal eher so, was eben diesen Transport der richtigen Farbe betrifft. Also sei es hier mit kalibrierten Monitoren und mit Graukarte und mit polarisiertem Licht. Ich weiß nicht, das hast du sicherlich auch alles mitbekommen. Einfach dieser alte Wunsch, Farbkommunikation, nennen wir es mal so, zu standardisieren und dann eben da keine Überraschungen zu haben. Aber allein die Tatsache, wie komplex da teilweise gedacht wird und dann eben auch die Lösungsansätze sind, denke ich mir, also zwei Dinge. A, denke ich mir, eigentlich fast nicht implementierbar im Alltag. Und zweitens auch dann, wenn ja dann vermeintlich der Code geknackt ist, wie kommt es dann immer noch zu diesen Aha-Effekten, sprich Abweichungen von der im Labor gefertigten Krone und der Einprobe im Mund, wo sie sich ja dann letztendlich bewähren muss. Ne? Also total verrückt.
Das stimmt, ja, das ist und bleibt eine Herausforderung, aber letztendlich spielen dann doch die Materialien, die wir verwenden, die entscheidende Rolle, nicht? Ja. Und wenn sie lichtoptische Eigenschaften haben und sich interaktiv einfügen in das Restgebiss, dann ist das ein weiter Schritt nach vorne.
Okay.
Ja, das ist für mich immer der entscheidende Punkt. Mit den meisten Massen, die diese Eigenschaften nicht haben, kann man ja nicht mehr machen als eine Momentaufnahme.
Verstehe, ja, genau.
Das praktisch, das ist das Problem, mit dem wir ja immer noch konfrontiert sind.
Weil die zu eindimensional quasi
Ganz
funktionieren.
genau, ganz
Okay.
genau, ganz genau.
Cool. Ja, damit ist eigentlich auch schon meine nächste Frage eigentlich beantwortet, nämlich was dann aus deiner Sicht der größte limitierende Faktor dentaler Keramiken ist. Also kann man so natürlich dann nicht stehen lassen, oder? Also muss man dann unterscheiden zwischen denen, die eben diese.
Müsste man unterscheiden dann. Ich meine, die Frage ist ja, die sich stellt, wie entsteht sie denn, diese vitale Ästhetik? Und was bedeutet Lichtdynamik dann in dem Kontext? Ja. Und ich erkläre das immer ganz gerne mit einer lichtoptischen Matrix sozusagen, ja, in der lichtoptische Phänomene wie Fluoreszenz und Opaleszenz wechselwirken. Ja. Und das in diese Matrix, wenn du so möchtest, einfallende Licht generiert ja die entsprechenden Charakteristikas und Helligkeiten und diese Interaktivität.
Okay.
Ja. Und dann stellt sich die Frage, okay, was brauche ich jetzt für Materialien? Ja. Wie müssen die eingestellt sein? Wie müssen die adjusted sein, dass sie eben in der täglichen Praxis funktionieren?
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei ganz vielen genau das aufploppt und wie man halt auch die Kolleginnen und Kollegen da draußen kennt, sie eigentlich sich wünschen würden, dass du Name-Dropping betreibst und sagst, diese Masse, aber okay, wir wollen ja keine Werbeshow sein, sondern da muss man sich dann halt ein bisschen reinlesen, mal in die Thematik oder.
Da muss man sich reinlesen in die Thematik, das ist richtig, ja. Aber ich meine, solche Massen kann man auch nur generieren, wenn die Erfahrung aus der Praxis kommt, also praktisch ein Handwerker beteiligt ist mit den entsprechenden Werkstoffkundlern, nicht? Die hier die Fähigkeit und ein offenes Ohr haben. Das ist das Entscheidende. Dann geht das. Dann
Okay,
geht das.
verstehe. Also nicht einfach nur die Material-Nerds, die da sich irgendwas zusammenspinnen, sondern da muss man halt wirklich vice versa schauen, was ist wirklich was sind die Bedürfnisse der Anwender und die Herausforderung bei der Anfertigung und die Herausforderung in dieser wirklich undankbaren Situation. Mund, in dem das
Ja.
Zeug dann bestehen muss, ne?
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn ihr Dental Lab Insight gerne hört, lest doch mal unsere Quintessenz Zahntechnik. Sichert euch ganz einfach ein kostenloses Probeheft unter quint.link/Zeitschriften. Nochmal quint.link/Zeitschriften.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz über diese Parameter reden.
Gerne, gerne.
Ja, diese Lichtdynamik generieren. Das ist in erster Linie natürlich die Opaleszenz, das hast du ja schon angesprochen. Und die Opaleszenz interagiert ja mit der interprismatischen Struktur des Schmelzes und filtert hier bläuliches und gelblich-rötliches Licht aus dem Tageslicht. Nicht Tageslicht ist ja in der Summe aller Lichtwellenlängen weiß, ja? Enthält aber die wunderbaren Regenbogenfarben. Ja? Und all diese Farben sind repräsentiert durch ein bestimmtes Wellenspektrum. Das heißt, sie haben einen bestimmten Energielevel. Okay. Und die Hauptrolle bei dieser Opalgeschichte spielt dann eben das blaue Licht mit einem relativ hohen Energielevel, das relativ unmittelbar zurückreflektiert wird und wir haben diese wunderschönen Blauverfärbungen nach Inzisal, während rötliches Licht mit einem niedrigeren Energielevel oder mit einer niedrigeren Frequenz, wenn du so möchtest, praktisch tiefer eindringt und von dort aus reflektiert wird und gebeugt wird etc. und nach Inzisal geleitet diesen Halo-Effekt erzeugt. Das war mir immer das Wechselspiel von bläulich und gelblich oder rötlich nach Inzisal. Mhm. Und das Entscheidende ist ganz klar, wenn sich diese Beleuchtungsverhältnisse verändern, ja, was ja den ganzen Tag passiert, dann ändert sich auch die Intensität der Charakteristikas. Aber der zweite und entscheidende Punkt dieser Gedanken ist die Fluoreszenz.
Ja, wie kann man jetzt dieser Fluoreszenz Herr werden und vor allem, was bewirkt die dann eigentlich konkret? Ja. Weil das ist ja auch so ein Streitpunkt in der Community.
Dann, das ist eine sehr gute Frage, weil die Fluoreszenz ist korreliert zur Helligkeit und zum Value von natürlichen Zähnen. Ja. Und das sieht man ja sehr, sehr, sehr deutlich bei jugendlichen Zähnen, die stärker fluoreszieren.
Ja. Okay.
Und die im Tageslicht an Helligkeit gewinnen.
Ach so.
Das heißt also, das ist der zweite Parameter, der hier sehr interaktiv ist.
Okay, ja, aber Interaktivität ist für mich immer so auch ein bisschen bäh, weil das ist halt so schwer zu handeln und dann auf den Punkt zu bringen, ne? Ja, weil es eben so situativ ist.
Genau. Deshalb brauchen wir Massen in unserer Schichttechnik, die in der Lage sind, das nachzuvollziehen. Das heißt also, unterschiedliche fluoreszierende Massen, die in unser Schichtschema integriert werden sollten.
Und kein Taubenblau um Blau
reproduzieren,
sondern.
Ja. Schau, es ist eine interessante Geschichte, wenn du dir einen Zahnschnitt betrachtest unter Schwarzlicht, ja, oder unter UV-Licht, dann sieht man sehr deutlich, dass das Dentin beispielsweise wesentlich stärker fluoresziert als Schmelz. Oder man könnte sagen, Schmelz fluoresziert kaum oder gar nicht.
Ne? Ja.
Was natürlich schon die Interpretation zulässt, dass diese stärkere Fluoreszenz im Dentin den Zahn aus der Tiefe beleuchtet und ihm Helligkeit gibt. Ja. Mhm. Und wie entsteht sie denn jetzt, die Fluoreszenz? Sie entsteht durch die UV-Lichtanteile im Tageslicht.
Okay.
Ja, im Tageslicht sind ja auch UV-Lichtanteile. Und das ist im Prinzip hochenergetisches Licht in sehr hoher Frequenz, das wir nicht sehen können.
Aber was durchaus einen Einfluss auf die Gesamtwirkung hat.
Absolut. Wir können es zwar wahrnehmen, wenn wir einen Sonnenbrand kriegen und so weiter. Und dieses UV-Licht interagiert mit dem Dentin. Das heißt also, dieses Licht von hoher Energetik und Wellenlänge transformiert und fällt in den sichtbaren Bereich und wird als sichtbares Licht emittiert. Was heißt das? Wenn sich die UV-Lichtanteile ändern im Tageslicht, dann ändert sich auch die Helligkeit.
Ja.
So funktioniert das ja dann auch im natürlichen Zahn.
Sehr interessant, weil nämlich genau die Helligkeit ja eins der großen Sorgenkinder der Zahntechnik ist. Helligkeitswert. Die Krone säuft ab. Ja, und ich muss auch ehrlich sein, bei Social Media bekommt man ja wirklich viel geboten von den Kolleginnen und Kollegen an Arbeiten. Und das kritische Auge sieht schon auch oft die Krone und es ist meistens wirklich die Helligkeit.
Und ist nicht statisch, das haben wir jetzt beide herausgefunden.
Ja.
Ja, das ist der entscheidende Punkt.
Ja.
Ist nicht statisch, sondern interagiert auch mit den Beleuchtungsverhältnissen.
Ja, zu dem Thema habe ich mal was ganz Interessantes gehört. Das ist aber auch wieder ein kleiner Exkurs weg von der Zahntechnik. Keine Sorge, wir gehen jetzt nicht wieder zurück in die Politik, aber ich habe mich immer gewundert, warum, wenn man nachts durch die Städte läuft oder Wohngebiete, die Fenster blau leuchten, schimmern, der Fernseher, das blaue Licht.
Okay.
Und irgendwann habe ich gehört, das ist eine optische Täuschung. Das ist eigentlich astreines, weißes Licht, das emittiert wird, weil dein Fernseher durch die Mischung der Farben ein rein weiß erzeugt, was wir aber dann am Abend
nicht mehr
in der Lage sind wahrzunehmen,
ja,
weil das, was wir über den Tag vermeintlich als reines Weißlicht wahrnehme, okay, ist immer verschmutzt.
Durch die Atmosphäre,
ja,
ganz einfach.
Genau.
Ja. Ja, ja.
Und deshalb haben wir dann quasi das Trugbild am Abend, dass dieses echte Weiß nicht als Weiß wahrgenommen wird. Und wenn ich sowas höre, denke ich mir, Halleluja.
Interessante Geschichte.
Aber vor dem Fernseher muss ja zum Glück irgendwie die Krone auch jetzt nicht unbedingt ihren, zeigen, was sie kann.
Ja, auch nicht in der Disco.
Nee.
Muss sie auch nicht.
Und da haben wir ja auch das Problem, dass mittlerweile die Discos ja umgestellt haben von normalem Licht auf LED.
Mhm.
Und dass das in einer anderen Frequenz leuchtet und dann halt auch einen anderen Rückkopplungseffekt in der Krone.
Ganz genau, ja. Das ist natürlich eine Frage, die gelegentlich kommt. Ne? Wie sieht das aus in der Disco? Sieht man dann die Krone und der UV-Licht? Ja, wahrscheinlich schon. Aber das sieht doch toll aus, oder? Man fällt auf.
Ja. Genau, da hast du dann schon einen Anknüpfpunkt für ein Gespräch.
Ganz genau.
Ja, cool, du hast es echt geschafft. Natürlich mit der entsprechenden Substanz, diese beiden wichtigen Partner für diese Lichtdynamik aufzuschlüsseln, aufzudröseln. Aber anders geht's halt auch nicht. Man kann es nicht so allzu sehr vereinfachen, weil es ist einfach die Physik der Farbe, mit der man sich da beschäftigen muss, um sie zu verstehen. Vielleicht passt dann irgendwie meine nächste Frage, die mir auf der Seele brennt, nämlich, was ist aus deiner Sicht das größte Ärgernis in unserer dentalen Welt?
Für mich ist es sicherlich ein großes Ärgernis, wenn im Seitenzahnbereich monolithisches Zirkon gegen natürliche Zahnsubstanz gemacht wird.
Okay, ja, das ist natürlich dann ein funktionelles Thema.
Ja, das ist ein funktionelles Thema. Und da gibt's unweigerlich irgendwann mal einen Schaden im nächsten System, sei es im Gelenk oder in der Muskulatur. Das ist ganz einfach so.
Ja, der Schwächere gibt nach halt.
Der Schwächere gibt nach, ganz genau.
Und das Zirkon ist ja ach so stabil.
Ganz genau, das ist der Punkt. Und da komme ich noch aus einer anderen Zeit, wo das alles ganz, ganz entscheidend und wichtig war.
Ja, und ich glaube nicht nur, dass es auch das Zirkon betrifft, sondern auch die hochfesten Lithium-Disilikate, die ja teilweise auch sehr nach Gebrauch sehr interessante, sagen wir mal, ein sehr interessantes Muster an den Funktionsflächen aufweisen. Und da wurde dann schon teilweise der Reibahle-Effekt und sowas irgendwie so genannt, ne?
Mhm.
Weil da dann diese super scharfen Lithium-Disilikat-Kristalle freiligen und ihren Dienst verrichten.
Unkoordinierte Abrasion, ja.
Ja.
Das ist einfach so. Ja. Ja, da waren wir schon mal weiter.
Ja, das ist aber typisch für uns Menschen. Deshalb passt das die menschliche Rückentwicklung eigentlich auch ganz gut immer wieder zu unserer kleinen dentalen Welt. Weil ich bin auch hin und her gerissen, weil wir müssen natürlich schon auch gucken, Fachkräftemangel und die ganzen politischen Rahmenbedingungen und so weiter, dass wir wirtschaftlich bleiben und vor allem halt auch unseren Versorgungsauftrag gerecht werden. Und es gibt auch sehr schöne Beispiele von Arbeiten, die jetzt gar nicht unbedingt monolithisch gelöst sind, aber quasi monolithisch. Mhm. Das ist auch immer sehr so ein Thema, dass man die Schichtstärke der Keramik auf ein Minimum bringt.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt zurücksinne, was wir jetzt besprochen haben, was du hier aufgedröselt hast, wie komplex es ist, eben diese Farbwirkung zu erzeugen, wage ich jetzt an der Stelle mal die Frage, ist das dann überhaupt auf so geringem Raum möglich?
Ja, also wir haben jetzt mit der Kulzer das neue Creactive entwickelt. Das ist für das Microlayering. Und Microlaying ist vielleicht eine Schichtstärke von 0,5. Ja. Wenn das akzeptabel ist, dann bin ich dabei, weil wir das Value mit den eben vorhin diskutierten Eigenschaften hier aufmalen können.
Ah, okay.
Ja. Und dann schichtet man mit Opalmassen drüber und das sieht verdammt gut aus. Und es geht natürlich viel schneller, das ist klar.
Ja gut, dass ich mich jetzt irgendwie nicht stundenlang in der Dentinkern ergehen muss, das sehe ich auch ein. Und vor allem, weil ja die Zirkonoxide der neueren Generationen ja schon auch wirklich sehr,
sehr
tolle optische Eigenschaften mitbringen. Und dann halt der Gedanke von wegen, dass man mit dem Zirkonoxid den Dentinkern quasi imitiert und auch die damit einhergehenden Forderungen an den
durchaus, ja.
Und den, sagen wir mal, das Feuerwerk zünden wir dann halt mit dem darüber noch ab oder verstärken es, sagen wir es mal so.
Ja, ich als alter Schichtmeister habe mich natürlich auch eine Zeit lang dagegen gewehrt. Das ist schon klar, nicht?
Ja.
Aber ich muss sagen, das funktioniert super.
Okay,
funktioniert wirklich gut. Und man braucht ein Drittel der Zeit.
Ja, das ist natürlich echt ein tolles Argument. Ja, und man bekommt sicherlich auch ein bisschen mehr Sicherheit rein, weil davor ist ja schon auf so viel dreidimensionalen Raum. Gut, wir sind immer in einem kleinen Raum unterwegs, aber trotzdem jetzt zusätzlich noch die ganze Dentinschicht mit ihren vermeintlichen farbtragenden Effekten. Da ist vielleicht dann auch die Gefahr der Willkür dann doch ein bisschen höher, als wenn ich jetzt da schon mal eine Base habe, eine Leinwand, auf der ich dann halt mit geringerem Platz arbeiten kann, ne?
Exakt. Ein idealer Kompromiss.
Ja, ein idealer Kompromiss. Sehr schön. Mensch, Paul, wir galoppieren hier durch das Format. Also ich bin gerade entsetzt, weil wir sind eigentlich ja schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt.
Okay.
Wobei ich dir sicherlich noch das eine oder andere aus der Nase ziehen könnte. Nämlich, was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist deine ganze Historie mit der Funktion, weil das sicherlich auch nochmal, hast du ja schon angedeutet, eben mit dieser monolithischen Versorgung im Seitenzahnbereich, ein Ärgernis für dich ist oder sagen wir mal so ein Thema ist, das dir sicherlich am Herzen liegt, nämlich wie findest du, wird mit dem Thema Funktion heutzutage umgegangen, aus deiner Sicht?
Ja, leider nicht besonders gut. Ich stelle immer fest, dass das Interesse an diesen Themen weniger wird. Und das sind ja sehr komplexe Themen dann, das weißt du. Man muss sich damit beschäftigen, man muss einige Kurse besuchen und vor allem muss man es dann auch umsetzen. Und wir kommen ja aus einer Zeit, oder ich komme aus einer Zeit, wo vieles von diesen Leistungen noch bezahlt wurde von den Kassen.
Ja. Ah, okay.
Das sehe ich wohl ein, ist wesentlich schwieriger geworden, nicht?
Ja, okay. Das habe ich jetzt in dem Sinn noch gar nicht so
gesehen.
Aber klar, natürlich, wenn das nicht gedankt wird am Ende, dann ist es natürlich problematisch.
Dann ist es problematisch, ja.
Also mein Zahnarzt hat sich mal mir gegenüber sehr echauffiert, weil ich weiß gar nicht, wieso. Wir hatten da so ein bisschen philosophiert. Also ich lag gerade bei ihm auf dem Stuhl.
Ja, okay.
Das ist eine geniale Situation für einen Diskurs. Und dann meinte ich irgendwie so, ja, wie das so ist. So. Also als Privatpatient, da ist er gesegnet. Und dann meinte er, ja, muss man aufpassen. Also er hat zum Beispiel sehr viele private Kassen, die ihm gerne immer solche Positionen streichen wollen oder absprechen wollen wie Gesichtsbogen und sowas. Ne?
Das, ja gut, aber das braucht man. Ne? Das ist ja ohne Gesichtsbogen ist rudimentär.
Ja, und dann denke ich mir, worüber
diskutieren wir hier. Ja, ja, aber das trifft ja genau den Zeitgeist, den du angesprochen hast. Das ist leider so. Ja.
Also da brauchen wir dann gar nicht weiterreden. Dann ist es halt dann wirklich letztendlich deinem eigenen, ja, sagen wir mal so ein bisschen frech, Masochismus geschuldet, dass du dann halt trotz alledem das alles einsetzt, um eine bestmögliche funktionierende Versorgung zu ermöglichen, ne, zu schaffen. Mhm. Weil unser System kann zwar sicherlich einiges oder viel kompensieren, aber wir wissen ja gar nicht, was für Folgen das dann eigentlich so ganzheitlich gesehen hat, ne?
Naja, weißt du, die Kauffläche oder die Okklusionsfelder sind ja die Endstrecke, die funktionelle Endstrecke, nicht? Und das muss einfach passen. Ja? Mhm. Und wenn es das nicht tut, dann gibt es einfach ein Problem im nächsten System, was die Muskulatur ist oder natürlich die Gelenke. Ne? Dann geht es weiter in den Nacken und dann sind plötzlich Gesichtsschmerzen da und so weiter und so weiter. Das ist einfach so.
Ja.
Je nach Sensibilität natürlich des Patienten.
Ja, das stimmt.
Und dann leiden die Leute richtig, das muss man wissen, aber gut.
Aber dass wir Ketten im Körper haben, die interagieren, das dürfte mittlerweile allen klar sein. Und von mir aus merkt der eine das nicht, sagen wir mal, über den Trigger Schmerz, aber ein Verschleiß findet dann halt von mir aus an einer anderen Stelle statt.
Plus eine psychosomatische Komponente kommt ja dann auch noch dazu, nicht?
Ja.
Weil vieles, was diese Funktionsstörungen betrifft, passiert ja nachts. Unbewusst.
Ja.
Da kann man sich ja nicht dagegen wehren, da kannst du nichts gegen tun. Ja. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, die Ursache zu finden.
Ja, das denke ich, das ist das Problem. Und das ist also mal wieder ein anderes Thema drin, weil wer will das bezahlen? Wer hat da die Zeit und Muße, sich da mal richtig mit auseinanderzusetzen?
Ja, wer kann es noch?
Wer kann es noch, ja.
Das ist der Punkt.
Das ist der Punkt. Ja, ich habe hier nämlich selber, also das droppe ich jetzt mal einfach hier an dieser Stelle in einem netten Gespräch mit dir, heute selber so ein bisschen ein Leidender, weil ich habe mir heute Morgen, habe ich mich verrissen, wie man mal so schön sagt,
Okay.
irgendwo im unteren Lendenwirbelbereich. Und es geht eigentlich, aber was ich nicht gedacht hätte, was das größte Problem ist, ist Husten.
Okay.
Und da wird mir halt einfach bewusst, wie das alles zusammenhängt, ne? Also
Ja.
dass dann halt diese am Hustvorgang beteiligten
Ja.
Muskelbänder
Ja.
da unten so einen Einfluss haben. Also das ist echt verrückt.
Das ist es, ja.
Ja. Das mal am Rande.
Deshalb kann ein Fehlkontakt die wildesten Folgen haben und generieren. Das ist so.
Ja. So, aber jetzt wieder zurück zum Positiven, lieber Paul. Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß? Sorry für diese Wortwahl in der Zahntechnik.
Ja, da mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung und sage, das neue Creactive-System für das Microlayering, das finde ich ganz gut. Ne? Auch in dem Kontext, wie wir es gesprochen haben, dass ein Teil gemalt wird und dann geht das alles sehr, sehr schnell. Das finde ich gut und hilfreich für unsere Anwender.
Das Beste aus beiden Welten. Ja.
Das
ist eine super Antwort. Genau so erwarte ich das. Gar nicht lange um heißen Brei geredet, sondern sag, was du denkst und was ist, und das ist dann auch hilfreich. Ne? Okay, cool. Dann sind wir schon bei der letzten, halte ich fest, letzten Frage dieses Formats angekommen. Das ist eben genau wie die vorherige,
okay,
auch so eine Standardfrage, die ich jedem meiner Gesprächsgäste stelle. Wer sollte deiner Meinung nach mal mein Gesprächsgast sein?
Also ich habe da ein bisschen reingehört bei dir und was ich ganz interessant fände, ist, wenn du mal einen Werkstückkunde hättest.
Okay.
Oder vielleicht zwei. Und da fällt mir der Jürgen Steidl ein und die Christine Braun.
Okay.
Die hier wirklich an all diesen Entwicklungen beteiligt waren, wenn sie dazu Lust haben. Ich habe sie nicht gefragt.
Ja, das ist immer die nächste Komponente. Ne,
das ist die nächste Komponente, genau.
Aber die Anregung ist gut, die nehme ich gerne mit.
Oder zwei meiner Lieblingsschüler, das ist der Rüdiger Neugebauer, der ein Labor hatte in Portugal und da laufen die Uhren auch etwas anders. Ja, das ist auf jeden Fall für den deutschen Zuhörer möglicherweise interessant.
Ja, definitiv.
Wenn das Gespräch in die richtige Richtung geht. Und dann der Backscheider.
Ah, der Thomas, okay.
Der Thomas, ja. Der Thomas, den fällt immer etwas ein.
der fällt auch auf. Der gefällt mir auch durch seine Kommentare. Nicht überkandidelt und immer on point. Und ich glaube, das ist ein guter. Jetzt hat ja, glaube ich, auch aktuell einer aus seinem Labor, eine junge Dame, beim Candolor Kunstzahnwerk-Wettbewerb gewonnen. Das fand ich auch noch einen interessanten Aspekt. Jetzt mache ich hier gleich schon Werbung für das Labor Backscheider. Weil, das finde ich immer ganz spannend, wenn dann halt solche Leute, die halt vielleicht nach außen so umtriebig und alles wirken, dann auch wirklich nach innen zeigen, dass sie wirklich so engagiert sind und ihre jungen Leute da auch entsprechend fördern und fordern.
Ja. Nee, die beiden sind menschlich auch top, keine
cool.
Frage.
Sehr gute Namen, die du hier genannt hast und auch ein guter Impuls mit den Werkstoffkunden, weil das ist eigentlich immer mein Herzensthema gewesen, weil ich ja nach der Zahntechnik auch so einen werkstoffkundlichen Exkurs mit meinem Studium eingeschlagen habe. Und dann eben in den Verlag, in die Verlagswelt kam mit dem hehren Ziel, da jetzt endlich mal mehr das, sagen wir mal, Terrain des Gefühls zu verlassen in Richtung der Fakten. Wobei mir ziemlich schnell auch wieder zurückgespiegelt wurde: Vorsicht, junger Mann, mit den Fakten und der Aufmerksamkeitsspanne der Rezensenten ist es dann doch nicht immer so ein bisschen problematisch, sagen wir mal so.
Ja, das sind wir vom Interesse her natürlich ein bisschen prädisponiert. Das, Das kann schon sein, das ist wahrscheinlich recht.
Nee, aber trotz alledem muss man darüber sprechen und das ist eben wichtig, um die Vorgänge zu verstehen. Und ich finde es auch hochspannend. Es ist einfach eine Sache, wie man es rüberbringt. Und du hast es zum Beispiel heute geschafft, finde ich, sehr verständlich und auf eine kollegial sympathische Art und Weise rüberzubringen. Also von dem her bin ich mal sehr gespannt auf die Reaktion der.
Danke, es freut mich sehr, dass du das sagst.
Deshalb bin ich auch happy, dass ich dich angesprochen habe, weil, wenn ich ehrlich bin, war das ja auch für mich so, man hat ja immer so einen, Kernaspekt. Und es war für mich schon halt auch ein bisschen diese Farbthematik. Und das aus dir ein bisschen rauszukitzeln. Und das hast du ja sehr leidenschaftlich und vor allem auch sehr dankend angenommen, muss ich sagen. Also vielen Dank.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. War mir eine Freude. Schöne Zeit wünsche ich dir.
Das war Dental Lab Inside mit Paul Fichter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Paul Fichter, das Thema Lichtdynamik oder das adäquate Schichtkonzept erfahren möchte, dem empfehle ich, einen Blick in unsere Shownotes zu werfen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr wie üblich in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.